Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst.
Bernd, herzlich willkommen wieder im Leben führen Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, schön dabei zu sein, Olaf.
Wir gehen heute mal eine Episode an oder ein Thema an, was sich quasi im Windschatten der letzten Episode ergeben hat. Vor 4 Wochen ungefähr haben wir uns über das Verhältnis unterhalten, Unternehmerinnen und Unternehmer zur zweiten Führungsebene haben wir es genannt. Da kamen relativ viele Rückmeldungen oder Meldungen zurück. Gerade viele haben wahrscheinlich die LinkedIn-Diskussionen verfolgt, dass eine Unternehmerin, Unternehmer gesagt hat, ja, hör mal, verstehe ich, macht schon eine Menge Sinn, wäre schön, wenn meine zweite Ebene so funktionieren würde, das alles beherzigen würde. Jetzt brauche ich es aber nicht, dass die mit mir kommen und diskutieren. Ihr habt von Augenhöhe gesprochen, nee, hör mal, ich habe 28 Millionen Aufgaben auf dem Tisch und ich will einfach nur, dass der Typ diese Aufgabe wegnimmt und die Aufgabe wegnimmt und damit ich 28 Millionen minus eine Aufgabe habe. Ich habe ja sowieso schon so viel zu tun, jetzt komme ich nicht so richtig weiter. Und da entspannen sich ja so ein paar Dinge und darüber müssen wir heute nochmal sprechen. Also die Überschrift ist, wie kommt ein Unternehmer, eine Unternehmerin, und auch da wieder diesen Gender-Quark schenke ich uns, wie kommt ein Unternehmer aus dem selbstgebauten Hamsterrad raus?
Sehr guter Punkt, und das ist eine Problem, was ich bei sehr vielen Unternehmern sehe, insbesondere die wachsen wollen, aber auch welche, die so 20, 30 Mitarbeiter haben und irgendwie das Gefühl haben, sie hängen nur im operativen Hamsterrad fest. Sie sind 24 Stunden unterwegs quasi, Wochenende wird dazugenommen, all diese Geschichten. Das ist auch, wo ich Unternehmern helfe mit meinem Leadership Intensive Mastermind Programm. Ich sehe es so, dass es zwei hauptsächliche Punkte sind, die man angehen sollte, und man muss die in der richtigen Reihenfolge angehen. Was meine ich damit? Der erste Punkt ist die eigentliche Selbstführung des Unternehmers. Wie führt er sich selbst? Da würde ich gleich gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Und das zweite ist dann erst, okay, was mache ich jetzt in der Unternehmensführung vielleicht anders oder in der Mitarbeiterführung? Aber es fängt an mit dem Unternehmer selbst, also mit seiner Selbstführung und auch also mit seiner Selbstwahrnehmung.
Und da können wir das Wort Unternehmer rausstreichen, weil ich habe ich würde sagen, das ist der Punkt, den jeder Mensch quasi erstmal in den Griff kriegen will, ob Unternehmer, Führungskraft oder Nicht-Führungskraft. Also lass uns mal auf Selbstführung einsteigen.
Also bei Selbstführung gibt es ein paar Punkte, da hast du vollkommen recht, die würde ich vor allem Führungskräften auch raten, die zu beachten. Es gibt aber auch spezielle Punkte, die wirklich nur für den Unternehmer auch gelten sollten oder wo er sich mit beschäftigen soll. Fangen wir mal mit denen an, die sehr allgemeingültig sind, aus meiner Sicht, also auch für eigentlich jede Führungskraft. Das hat sehr mit dem eigenen Zeit- und Energiemanagement zu tun. Also ganz, ganz vorne Umgang mit Störungen. Wenn ich als Führungskraft oder als Unternehmer effektiv sein will, wenn ich Ergebnisse bekommen will, muss ich mich fokussieren. Ich darf mich nicht verzetteln. Und ein Unternehmer hat so viele Sachen um die Ohren, auch die Führungskräfte, dass sie priorisieren müssen. Sie müssen fokussieren. Das heißt, ich muss viele Aufgaben, die wichtig, aber nicht dringend sind, muss ich erledigen, damit ich erfolgreich bin, erfolgreich werde. Da gehe ich gleich noch ein bisschen näher auf diese Sache rein. Es bedingt aber, dass ich mich nicht stören lassen darf. Das heißt, wenn ich ein Mitarbeitergespräch habe als Beispiel, darf da nicht ständig die Tür aufgehen. Hey Chef, nur ganz kurz, ich muss mal kurz mal rein. Das funktioniert nicht. Also diese Störungen sind ganz, ganz große Probleme aus meiner Sicht bei vielen Unternehmern. Warum? Das ist auch so ein Glaubenssatz, den die Leute haben. Ja, ich muss doch, meine Tür muss doch für alle offen sein. Ich muss doch dringend da sein. Wir sind doch auch, weil wir klein sind, ja sehr schnell. Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Und die muss ich ja treffen. Da ist schon ganz viel Sachen dabei, die so nicht funktionieren werden. Also Fokus heißt, ich muss mich um Wichtiges auch kümmern, was nicht dringend ist. Bei den meisten Unternehmern, wie auch bei den Führungskräften, sehe ich immer wieder, dass sie in ihrem Hamsterrad deswegen drin sind, weil sie sich das gefühlt nur um das Dringende kümmern können, weil sie gar keine Zeit für das Wichtige haben, was keine Deadline hat. Das heißt, sie sind total fremdbestimmt. Das macht mit der Zeit auch total, man ist total mit sich selbst unzufrieden, weil man eigentlich nur im Takt Entscheidungen treffen muss oder sich um Sachen kümmern, wo irgendwelche Leute was von einem wollen. Wenn ich aber mittelfristig mein Unternehmen nach vorne bringen möchte, muss ich mich auch um sowas wie Strategie kümmern. Ich muss mich um typische Unternehmeraufgaben kümmern. Ich muss mir netzwerken. Ich muss mal einfach mal 5 Grad sein lassen und nachdenken. Ich muss mit meinen Mitarbeitern sprechen, zumindest die One-on-Ones durchziehen. All das fällt runter, wenn ich vollkommen fremdbestimmt bin, weil ich alle möglichen Leute immer was von mir wollen und ich das auch noch zulasse. Ja. Das ist also erstmal eine ganz entscheidende Sache. Und für mich ist ein ganz großer Unterschied bei vielen Sachen zwischen, bin ich ansprechbar oder bin ich immer erreichbar?
Oh ja, ein Riesenunterschied, klar. Ne?
Du kennst das bei den Führungskräften ja auch. Viele denken, dass sie einfach die Türe nur auflassen und meine Tür steht immer offen für meine Mitarbeiter. Nein, meine Tür ist zu, sorry. Das heißt aber nicht, dass ich nicht erreichbar bin für meine Mitarbeiter. Die können mir jederzeit eine E-Mail schicken und wir vereinbaren dann einen Termin zeitnah. Zu diesem Termin ist aber dann die Türe zu und ich beschäftige mich nur mit meinem Mitarbeiter.
Ja, das erfordert, dass wir eine Kommunikations-, nennen wir es mal groß, Policy haben. Welche Dringlichkeit kommt über welchen Kanal? Also ist schon klar, ne? Also mein Kriterium ist immer sichtbares Blut oder sichtbare Flammen. Dann machen wir nicht E-Mail oder so, sondern dann geht Tür auf. Ey! Aber auch nur dann. Jeder, der
das ohne ist Blut die Ausnahme,
die Tür aufmacht, das ist der Punkt, genau, das ist der Punkt. Also das meine ich so mit so einer Abstufung. Also da will Unternehmerinnen und Unternehmer und alle Führungskräfte Herr des Verfahrens sein und bleiben.
Ja. Also da gehört dann auch dazu, ich will da gar nicht zu tief reingehen, wenn wir über E-Mails reden. Es ist Quatsch, wenn der Unternehmer glaubt, dass er jetzt seine E-Mail an den Mitarbeiter geschickt hat und der hat innerhalb von 10 Minuten ja nicht geantwortet. Wie kann das denn sein? Das ist nicht E-Mail. Mhm. E-Mail sollte, was weiß ich, 24 Stunden ja sein. Also wenn wir in diese Richtung möchte ich gar nicht tiefer runtergehen, weil das ist, wenn man da was verändern muss, und das muss man meiner Ansicht nach, könnte man eine ganze Folge draus machen. Mir geht es darum, dieser Umgang mit Störungen und der Umgang mit der Zeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gehört auch, dass ich mir Pausen und ich nenne das White Space einbaue in meinen Plan, weil die Leute sagen, ja, Gerob, es ist alles ganz schön, aber wenn ich in meinen Outlook jetzt reinschaue, da ist für diese, jetzt, heute, morgen, nächste Woche, da ist gar kein Platz dafür. Ich bin fremdbestimmt, ich weiß gar nicht, wie ich rauskomme. Und das Faszinierende da ist, dass man hingeht, okay, jetzt mag das so sein und ich kann es auch nicht von jetzt auf nachher verändern. Aber dann gehe ich doch mal in dem Outlook in 4 Wochen, in 6 Wochen, von mir aus in 8 Wochen. Und da ist nicht alles zu. Und was mache ich dann? Dann blocke ich mir da einen Blocker rein, den nenne ich White Space. Dann ist halt Freitag morgens von 8 bis 12 Uhr ist ein Termin. Der Termin ist zwar mit mir, den verteidige ich aber so, als ob es ein Kundentermin wäre. Ein Kundentermin würde ich auch nicht verschieben. Wichtiger Kunde. Ja, ich bin mir auch selbst wichtig. Warum bin ich mir selbst wichtig? Was ich da dann mache, ob ich mich da um Wichtiges kümmere, wie eine Strategieausarbeitung, oder ob ich sage, hey, da nehme ich mir Zeit und gehe mit der Familie was machen. Es sind diese Auszeiten, die ganz wichtig sind, um wieder durchatmen zu können und um sich um Wichtiges im Unternehmerischen zu kümmern. Das ist so der erste Schritt, wie man aus dieser Sache rauskommt. Und bevor jetzt jemand sagt, ja, aber ich habe nicht die Zeit dafür, lieber Unternehmer, ob du 12 Stunden arbeitest oder 11 Stunden, fällt nicht auf. Das heißt, die eine Stunde, wenn man das mal so, kann ich mir auch zum Beispiel, wenn ich dann sage, okay, ab sofort morgens, wenn ich um 8 Uhr, sagen wir mal, anfange, von 8 bis 9, mache ich nichts Operatives. Ich blocke die Zeit. Punkt.
Schau mal auf deine 12 Stunden drauf. Wie viel davon könntest du denn vor einem Gottesgericht vertreten?
Sehr schön, ja, genau. Also in der Richtung ist bei Führungskräften wie bei Unternehmern viel zu tun. Jetzt komme ich aber auf die Unternehmergeschichten. Da ist häufig auch, dass es so bestimmte Glaubenssätze gibt. Gerade, ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt hat jemand denn das Unternehmen seines Vaters übernommen. Und der Vater, der hat halt so gearbeitet. Der hat nur für das Unternehmen gearbeitet. Da sind Glaubenssätze im Kopf drin. Selbst wenn es ginge, was bin ich denn für ein Sohn, was bin ich denn für ein Unternehmer, wenn ich nicht auch 12 Stunden arbeite?
Ja, preußisches Leistungs. 10 Stunden
wäre wohl. Aber was? Der Gerup sagt, man kann auch nur 8 Stunden und am Wochenende frei. Das geht gar nicht. Das ist im. Dann bin ich ja kein guter Sohn. Also, das ist nur ein Beispiel. Solche Glaubenssätze haben manche Unternehmer, dass sie nur erfolgreich sein können und auch nur bestehen können als Person, wenn sie das so leisten. Dann, wenn ich das nicht auflöse, komme ich aus dieser Schleife nicht raus. Ein anderer Punkt ist auch die Klarheit, dass ich als Unternehmer eine andere Rolle habe als die bisherige Rolle als Mitarbeiter oder vielleicht als Angestellter oder auch als Selbstständiger. Ich mache das gerne mit dem, nehmen wir mal an, jemand ist richtig guter Programmierer. Ne? Mhm. Der kann das wie kein einziger, wie kein anderer. Da sage ich, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich mache mich selbstständig, habe ich mehr Freiheitsraum. Hat er auch, er macht auch einen guten Job, programmiert wie wild für bestimmte Firmen, die sind hochzufrieden und er kriegt immer mehr Aufträge. Hat schon die Preise erhöht, bringt nichts, kommen immer weiter. Also was macht er? Hey, ich habe da noch die Kumpels aus der Hochschule von früher, der mit dem komme ich klar, den holt er sich rein als Mitarbeiter. Dann holt er sich ein paar andere. Schwupp, hat er da 4, 5, 6 Mitarbeiter. Jetzt hat er das Problem, dass er auf einmal noch viel mehr machen muss. Er ist ja der beste Programmierer. Also die Leute fragen ihn auch, seine Leute, sag mal, ich bin mir da nicht sicher, soll ich das oder das machen? Er hat seine Rolle noch nicht verändert, denn wenn er jetzt ganz viele Mitarbeiter hat, hat er 3 Rollen. Er hat die Rolle des Facharbeiters, er hat die Rolle des Managers und er hat die Unternehmerrolle.
Herzinfarkt vorprogrammiert.
Ja.
Vorprogrammiert.
Wenn er nichts ändert, ist der Herzinfarkt vorprogrammiert. Mhm. Die Rolle des Fachkräftes, die kann er gut. Manager, Unternehmer hat niemand gelernt, macht er also Fehler. Also fällt er auch automatisch immer gerne wieder in die andere Rolle zurück. Das macht die Sache so schwer, da sich drüber zu springen und sich weiterzuentwickeln. Die tatsächliche Rolle, die er zumindest in dieser ersten Phase dann hat, ist, dass er als erstes die ganze Facharbeit loswerden muss. Das ist schwer. Wenn ich mal der Experte war und jetzt sage, nein, meine Mitarbeiter muss ich da ausbilden, dass die Experten werden und dass die möglichst besser werden, als ich je war.
Ohne ich glaube, die Klarheit darf erstmal passieren. Die passiert, also die wenigsten kriegen die selber hin im eigenen Kopf. Da hilft immer ein Gespräch mit jemandem, der das schon mal gemacht hat. Und danach kannst du dann Konsequenzen ziehen. Und ich kenne jemanden, der hat die Konsequenz gezogen, dass er gesagt hat, hör mal, pass auf, der Laden gehört mir, 100% Anteilseigner und ich stelle mir einen Geschäftsführer, ich stelle mir meinen eigenen Chef ein, weil ich bleibe lieber erster Facharbeiter. Ich bin der beste Programmierer hier bei weitem. Ja. Und sowas gibt es auch. Auch das ist eine Rollenklärung, da ist nichts richtig oder falsch dran.
Ja, stimmt. Aber wie du sagst, es ist eine Rollenklärung. Ich muss mir sehr klar werden darüber, was will ich eigentlich?
Ja.
Wenn ich ein größeres Unternehmen aufbauen will, brauche ich jemanden, der nicht nur die Manager, sondern vor allem auch diese Unternehmerrolle übernimmt. Je größer das Unternehmen, desto schwerer wird es, beides oder sogar alle 3 Rollen in einer Person zu vereinigen. Das wird in der Regel nicht gehen. Diese Situation, dass man jemanden hat, der ein sehr guter Programmierer ist und der sagt, ich will das bleiben, aber die Firma gehört mir, läuft meistens darauf hinaus, dass man eine Kooperation hat. Das also nicht nur, dass er jemanden einstellt, der Geschäftsführer dann ist und das macht, sondern der kriegt auch Anteile. Der wird automatisch auch dann Unternehmer. Dann sind es mehrere. Ansonsten sehe ich das häufig, dass das dann nicht funktionieren wird. Die Firma wird nicht wachsen und das wäre ja nicht schlimm, aber der Unternehmer ist irgendwann frustriert und überarbeitet.
Prominente Beispiele sind Google und Facebook, wo der Hauptfachbrain oder bei Google die beiden im Wesentlichen ja große Teile des Hauptfachbrains, also der Facharbeit übernommen haben und die haben sich eine gute, richtig starke Management- und Führungstruppe eingestellt. Ja. So, also gibt es in beide Richtungen, nur auch da wieder. Die Frage ist nicht, was ist die Lösung, sondern kriegt erst das Problem klar.
Ja, richtig. Und da gehört es dann dazu, habe ich eigentlich Klarheit über mich selber?
Ja. Ne?
Klarheit über meine eigenen Ziele, meine Vision. Und da hilft zum Beispiel häufig, wenn man also gerade schon mehrere Jahre in diesem Unternehmertum ist, dass man einen Status quo für sich macht. Wie ist denn meine Lebensqualität in allen möglichen Bereichen? Gesundheit, wie steht das Unternehmen da, wie profitabel, aber auch wie ist mein Verhältnis zu meinem Partner, Partnerin, zu meinen Kindern und so weiter. Und das kann manchmal dann ganz bitter sein. Und das ist dann aber ein Auslöser, um drüber nachzudenken, welche Ziele, welche Vision habe ich mit dem Unternehmen und welche Rolle möchte ich wirklich spielen.
Ja.
Ich gebe hier nochmal einen kleinen Tipp hinsichtlich den Rollen. Ich mache gerne bei dem Leadership Intensive so eine Aufgabe, dass ich den Teilnehmern dann sage, mit welchen Worten würdest du denn zurzeit deine wichtigsten drei Rollen im Unternehmen bezeichnen? Und da, wenn ich dann höre, ja, Troubleshooter, sowas weiß ich, Vermittler und Umsetzer, dann weiß ich schon, der ist so extrem im Operativen. Und dann versuchen wir da rauszukriegen, okay, was wäre denn sinnvoll, wenn du jetzt vor allem wachsen willst, wenn du aus dieser Situation raus willst, welche Rolle solltest du übernehmen und welche Rolle macht dir dann auch Spaß? Und wenn dann kommt, ja, ich wäre halt gerne viel mehr der Stratege, das liegt mir eigentlich auch, oder bin eigentlich so der Visionär, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Ne? So kann man das dann auch schon mal ein bisschen aufbauen und sagen, okay, wenn du jetzt momentan hier so stark im Operativen bist, deine Rolle eigentlich da siehst, wie können wir das mit der Zeit aufbauen, dass jemand anders diese Rolle übernimmt oder die Rolle gar nicht mehr in dieser Art jedenfalls so benötigt wird. Also all das sind Sachen, die alle zu dem Bereich Selbstführung gehören. Auch daraus resultiert dann natürlich, weil der Unternehmer das Unternehmen extrem prägt, dass, wenn er da nicht Klarheit hat hinsichtlich seiner eigenen Ziele, Vision, dass in der Regel auch eine Unklarheit hinsichtlich der Unternehmenspositionierung und vor allem auch der Unternehmensvision und Unternehmensziele besteht. Das heißt, das bedingt sich.
Da müssen wir nochmal mit dem Edding drüber, also mit dem Edding, mit dem Textmarker drüber. Das ist so unglaublich wichtig. Ich mache mal, hier ist der Leben führen Podcast, hier dürfen wir ein bisschen harte Kontraste spielen. Alle, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, wir haben keine Vision von oben. Mhm. Alle, mit einer Ausnahme, die namentlich mir bekannt ist, aber im Wesentlichen ist das das Hauptthema, dass eine Führungskraft, die was tun will, sagt, ich würde ja gerne was tun. Wir sind jetzt wenn wir das aufnehmen, sind wir gerade so am Ende des Jahres und da ist das heißeste Thema wieder Ziel fürs nächste Jahr. So, und dann kommt der Vorstand und sagt, macht mal eure Ziele fürs nächste Jahr an die Bereichsleiter. Und die Bereichsleiter sagen, okay, gib uns eine Idee, was wir überhaupt wollen. Dann können wir dir sagen, was uns... Ein Drama. Also nochmal H1-Überschrift. Krieg deine Ziele als Unternehmer klar. Wenn du die Weltherrschaft anstrebst, dann mach einen sauberen Plan, wie du da hinkommst. Und sag jedem, alles, was ihr tut, muss auf Weltherrschaft einzahlen. Wir wollen einen Todesstern bauen. Ja, so. Wenn du eine Frage hast, stell die Frage erstmal, was würde Darth Vader tun, um den Todesstern zu bauen? Das Bild ist bescheuert, aber du verstehst, was ich meine.
Ja,
also,
ja.
Was ist das, warum habe ich das Unternehmen? Was ist die Vision? Was wollen wir erreichen? Und nicht 3% mehr Umsatz oder so ein Scheiß. Das kann DAX machen.
Ja. Also da die Klarheit, aber die Vorgehensweise ist meiner Ansicht nach wichtig, weil es so ist, dass der Unternehmer sein Unternehmen, gerade bei den KMUs, extrem prägt, ist erstmal Klarheit gefordert bei ihm selbst. Also auch solche, wo will ich mit meinem Leben, unabhängig auch vom Unternehmen hin? Damit, das muss ja passen. Das Unternehmen muss nachher zu dem Unternehmer passen, sonst geht es schief. Und wenn ich das klar habe, kann ich sagen, okay, meine Werte sind ja, was weiß ich, besonders Nachhaltigkeit. Ja, dann wird mein Unternehmen, muss das dann auch widerspiegeln, sonst habe ich da einen Widerspruch, das funktioniert nicht. Wie kriege ich das hin? Wie positioniere ich das Unternehmen, dass es auch nachhaltig ist, wenn das ein wichtiger Punkt für den Unternehmer als Beispiel wäre? Ne?
Ja.
Das ist ganz entscheidend. Erst wenn ich diese Sachen so habe, Klarheit darüber habe, dann kann ich mich der Unternehmensführung und Mitarbeiterführung zuwenden. Dann kann ich auch sagen, okay, klar, ich muss dann schauen, wie delegiere ich richtig und all diese Geschichten. Wenn wir jetzt aber bei dem Punkt Unternehmensführung sind, was ich unheimlich häufig höre, ist, ja, wir wollen wachsen und wir haben da ganz einfache Lösungen. Haben wir ja jetzt verstanden, wird auch häufig so kolportiert. Ja, wenn du wachsen willst mit deinem Unternehmen, musst du Mitarbeiter einstellen, musst mehr delegieren und musst Systeme schaffen. Stell dich nicht so an, mach das. Wenn du es nicht schaffst, hast du das nicht hingekriegt. Mein Gott, das ist natürlich Quatsch. Denn es bedingt, dass ich, bevor ich Mitarbeiter einstelle, bevor ich richtig delegieren kann, was häufig bedingt, dass ich mir neue Leute reinhole und teilweise auch gute Leute, die auch Geld kosten. Wenn ich dann höre vom Unternehmer, ja, würde ich gerne, aber ich habe kein Geld, wir sind nicht profitabel genug, um jetzt mir neue Mitarbeiter zu holen, dann würde ich sagen, ja, dann bitte wachs nicht jetzt. Dann kümmere dich, geh erstmal wieder auf Anfang zu los. Und dann starten wir mal damit, dass wir ein profitables Geschäftsmodell aufbauen müssen. Und ich behaupte, dass jedes KMU, was nicht einen zweistelligen EBT, also zweistellige Bruttoumsatzrendite macht, über mehrere Jahre, in der Regel die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es nicht richtig positioniert ist. Und da würde ich als erstes mal ansetzen. Gerade in einer Zeit wie heute, wo wir Fachkräftemangel haben, Inflation und alles, wenn ich da nicht profitables Geschäftsmodell habe, dann bin ich extrem gefährdet, selbst wenn ich nicht wachsen will. Also ist das der entscheidende Punkt, wo ich ansetzen muss, aus meiner
Sicht. Warte, stopp, ich muss noch mal ein Zitat von dir dazu tun. Deine Definition vom Umsatz ist es, dass der Unternehmer, Geschäftsführer sich selbst ein richtig adäquates Gehalt zahlt,
ja,
was das schon von runter ist. Den finde ich super, super wichtig, weil ich das immer noch wieder so häufig sehe. Jetzt nicht unbedingt den Leuten, mit denen ich professionell zusammenarbeite, sondern eher so mit Leuten, die sagen wir mal, in ähnlichen Coachings rumschlingern und sich dann irgendwie also selbstständig machen, Unternehmen gründen und so weiter und so fort, die dann immer so ein bisschen wegzucken, wenn ich sage, okay, wann bist du sechsstellig? Also das heißt, wann hast du sechsstelligen Umsatz erreicht? Ja, keine Ahnung, da sind wir noch nicht. So, ein Unternehmer muss sich selber eine adäquate, und ich glaube, in Deutschland ist so der Schnitt irgendwie so 175.000, 180.000 oder so für einen Unternehmer.
Ja, das kommt drauf an, aber es ist sechsstellig. Also
das ist der Punkt. Er muss sich sechsstellig auszahlen. Du musst Freude daran haben, an dem, was du dir auszahlst. Das darf jetzt nicht irgendwie Hungerlohn sein. Das darf auf gar keinen Fall, dass du den Fehler machst und das Ganze von dem, was eigentlich Profit ist, dann sagst, ah nee, das ist das, was meins ist. Das ist der ganz wichtige Punkt, den du auch im mehr führenden
Podcast sehr häufig auf den Punkt bringst. Du hast vollkommen recht, bei den Selbstständigen ist das, aber auch, wo ich es halt gerade extrem sehe, ist auch, wenn du einen Handwerksbetrieb zum Beispiel hast oder einen anderen Betrieb, der hat auch schon seine paar Mitarbeiter, die machen, sagen wir mal, einfach um eine Zahl zu sagen, machen 1 Million Umsatz. Mhm. Und dann sagen sie, ja, der Gerob sagt, zweistellig sind wir. Wir haben 900.000 Kosten, sind wir 10%, super, ne? Also Umsatzrendite. Und dann sage ich, okay, und wie viel zahlst du dir aus? Ja, ich zahle mir halt nur 1.500 Euro monatlich aus als Geschäftsführer. Und dann sage ich, nee, das kannst du natürlich machen. Vielleicht hast du ja eine reiche Tante oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Alles gut. Aber es hilft dir nicht dabei zu entscheiden, ob du ein profitables Geschäftsmodell hast. Du kannst das natürlich so fahren, aber wenn du die Berechnung machst, ob du eine gute Bruttoumsatzrendite hast, musst du ein fiktives Gehalt dann annehmen. Das heißt, das fiktive Gehalt wären, sagen wir mal, dann, ja, eigentlich müsste ich mir nochmal, man kann das so sich vorstellen, wenn du als Unternehmer rausgehst, du bist nicht Geschäftsführer, du bist nicht operativ tätig, müsstest du jemanden einstellen. Was würde der dich kosten, damit er deine Arbeit da machst als Geschäftsführer? Ja, der kostet mich 100.000, so. Und damit ist dein Profit weg. Da hast du keine zehnstellige Umsatz, sondern bist null.
Ja, genau. Da sind wir angefangen. Jetzt, wenn du sagst, der Laden macht 100.000 und du selber, gerade Handwerk ist ja für Mausstellen.
Ja.
Wir lassen es dabei. Also, ja, genau. Genau. Also,
das Ding und ist, ich möchte sein. Auch hier nicht falsch verstanden werden. Ich sage nicht, dass das einfach ist, eine zweistellige Umsatzrendite über mehrere Jahre hinzukriegen. Ich sage aber, dass das ganz wichtig ist, sich das als Ziel zu setzen, um dahin zu kommen. Insbesondere, wenn man als Unternehmer sagt, ich möchte wachsen, dann wachs bitte erst, wenn du dieses Geschäftsmodell so dir aufgebaut hast. Glaub nicht, dass wenn du mehr aufbaust, dass das auf einmal magischerweise besser würde. Es wird eher schlechter, weil du ja Overhead aufbaust.
Und wir sind jetzt hier nicht dabei, dass irgendjemand kommt und sagt, ich habe ein Startup, ich habe 50 Millionen Venture Capital und ich verballer das. Ganz andere Baustelle. Also wir sind ja so bei Brick and Mortar, du baust, also jemand baut sein Unternehmen auf. Genau, okay.
Also du baust dein Unternehmen aus deinem eigenen Profit aus. Da hat den Riesenvorteil, dass du nämlich unabhängig bist. Hat den Nachteil, dass da nicht jemand im Rücken hast, der dich unterstützt mit, ach, brauchen Sie noch eine Million? Kein Problem. Das sind zwei Paar Schuhe. Gut, also das profitable Geschäftsmodell ist die eine Geschichte. Die andere, die man dann sich immer überlegen muss, der Unternehmer prägt sein Unternehmen. Gerade bei den KMUs. Ich rede nicht von 10.000-Mann-Unternehmen. Ich rede von einem 10, 20, 30-Mann-Unternehmen. Mhm. Jedes Unternehmen, was da über mehrere Jahre ist, wenn ich da in das Unternehmen reinkomme, es ist extrem geprägt vom Inhaber, ganz klar. Ja, klar. Das heißt, und das muss man sich ganz klar machen, alles Gute und alles Schlechte im Unternehmen oder nicht so Gute hängt an dir. Also wenn du sagst, ja, ich bin ganz erfolgreich, ich habe hier über die letzten 30 Jahre was ganz Tolles aufgebaut mit 30 Mitarbeitern, sage ich, ja, stimmt, geil, super. Mein Hut ab, das ist nicht einfach. Gerade wenn man sich überlegt, dass die meisten Firmen nach 5 Jahren nicht mehr existieren und da hat es jemand geschafft, über 30 Jahre das aufzubauen. Fantastisch, toll. Aber alles, was dir nicht gefällt an deinem jetzigen Unternehmen, hängt auch an dir, lieber Unternehmer. Und da kommt dann dieser Spruch, den ich auch gerne bringe, nach spätestens 3 Jahren hat jede Führungskraft und jeder Unternehmer genau die Mitarbeiter, die er verdient.
Wenn ich uns ist das anders. Nein, nein, also ich bin schon gut, aber die sind trotzdem machen das falsch, doof.
Wenn du deine als Unternehmer also sagst, ja, meine Mitarbeiter sind überhaupt nicht motiviert, woran liegt's? Ja, meine Mitarbeiter, die können nicht selbstständig denken.
Die entscheiden nichts.
Die entscheiden nichts.
Wir haben eine Kultur hier, die ist echt nicht gut.
Wer hat die denn eingestellt? Wer hat die denn geführt die letzten Jahre? Also das wirklich zu akzeptieren als Unternehmer, das ist für viele, und jetzt komme ich noch auf eine Spezialität eines Unternehmers, in der Regel hat der Unternehmer, bekommt seltenst Feedback. Also ehrliches, knallhartes Feedback. Wohlwollend, aber durchaus knallhart, weil die Mitarbeiter trauen sich das in der Regel nicht. Und die anderen also auf einer Ebene, da ist man meistens im Wettbewerb, wenn man jetzt bei der IHK oder sowas mit jemandem unterhält, all das hat man in der Regel nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich bei mir die Leadership Intensive Mastermind, weil man da wirklich Unternehmer drin hat, die nicht miteinander im Wettbewerb sind, die sich aber gegenseitig durchaus dieses Feedback geben können oder halt ich als Mentor dieses Feedback gebe. Daher rührt, glaube ich, häufig dieses, dass der Unternehmer vollkommen perplex ist, dass er sagt, ja, jetzt bin ich wieder an allem schuld. Ja, am Guten, auch am weniger Guten. Sorry.
Ja, und was die Sache ja so tückisch macht, ist ja unser Gehirn, was uns im Weg steht. Also viele hören dem jetzt zu und sagen, ja, nee, die haben total recht bei den anderen. Also das ist, wenn ich mir die Nachbarabteilung angucke, also die Mitarbeiter sind ja nur deswegen so doof, weil, ey, wenn ich dem schon zugucke, der ist ja im Teamleiter-Meeting so doof. Aber bei mir, musst du verstehen, Olaf, da hat das ja ganz andere Gründe.
Ja, genau.
Ich find den großartig, weil der so schön entlarvend ist. Wir wollen uns selber auf den Leim gehen oder uns beim auf den Leim gehen zugucken und verstehen, dass wir, unser Gehirn kennt uns am längsten und das gibt uns, das gaukelt uns genau die Ausreden vor, die für uns total logisch klingen.
Die total logisch. Und da ist es ganz entscheidend wichtig, dass du halt von außen jemand, der keine, wie soll man sagen, ja, no skin in the game hat, also ja. Dem du nicht weisungsbefugt bist, dem das eigentlich egal sein kann. Von dem kriegst du dann eine Rückmeldung, ob das ein Mentor ist, ob das Gleichgesinnte sind, die aber auch genau wissen, in welcher Situation du bist, die dann auch sagen können, pass mal auf, ich war da auch, ich habe das auch so gesehen, das ist nicht so günstig, probier es doch mal so oder denk mal so. Das ist unheimlich wertvoll. Ja. Und das fehlt leider häufig vielen Unternehmern. Das ist traurig. Das ist auch verständlich, weil du bist natürlich irgendwann in einer Rolle, du hast keinen mehr über dir. Und das ist ja das Besondere am Unternehmer sein. Das ist ja auch gewünscht. Ich will mir doch nichts sagen lassen. Aber trotzdem brauche ich hin und wieder halt diese Art von Feedback, und die kriegen viele gar nicht. Und dadurch kommen sie nicht aus dem Ding raus.
Viele erwarten es auch von der falschen Stelle. Also sowohl Führungskräfte als auch Unternehmer. Also eine Führungskraft, bei Führungskräften scheint es nicht so ausgeprägt zu sein. Manche Führungskräfte erwarten von den Mitarbeitern oder von den Kollegen genau diese Art von Feedback, wo ich sage, nee, das ist systemisch nicht vorgesehen.
Ja.
Mitarbeiter, also
sagen wir mal so, wenn du es bekommst, ist das eine Ausnahme, und dann bitte betrachte es als ein Geschenk. Das ist wertvoll.
Und es muss
meistens
nicht gut sein.
Es
muss nicht gut sein, weil die Frage an den Mitarbeiter, wie würdest du an meiner Stelle entscheiden, wäre meine Pauschalantwort, gib mir deine Position, dann zeige ich es dir.
Ja,
Mitarbeiter hat die Reichweite nicht, hat andere Ideen. Ich sage nicht, dass die Mitarbeitermeinung nicht wichtig ist, sondern ich spreche jetzt hier von so richtig strategischen Themen.
Ja.
Da macht das Sinn, wenn der Mitarbeiter, also da sind wir blessed, wenn wir einen Mitarbeiter haben, der dazu eine Meinung haben kann. Kann aber sein, dass die Meinung vom Mitarbeiter, so gut sie denn ist, schlicht nicht ausreicht, weil der in der Position noch nicht war. Ein Unternehmer, der erwartet von der zweiten Führungsebene, also von seinen direkten Mitarbeitern, strategisch unternehmerisches Feedback, und er kriegt das, ist er blessed. Würde ich aber nicht erwarten. Natürlich hat der IT-Chef eine unternehmerische Meinung, und oh Wunder, die ist schon sehr IT geprägt. Der Typ vom Marketing hat eine unternehmerische Meinung, die ist schon sehr vom Marketing geprägt, und so weiter und so fort.
Ja, es kommt noch was dazu.
Das ist ja der Vorteil vom Leadership Stars Programm, wo wir das wöchentliche Mentoring haben, von deiner Leadership Plattform, vom Leadership Intensive, was du anbietest, dass du eben die Leute zusammenbringst, die sie sonst nie treffen würden, und die, weil sie im Programm sind, quasi unterschrieben haben, ich gebe Feedback, ich will Feedback. Das sind ja nicht nur irgendwelche Leute, die sagen, ich habe ein Unternehmen, sondern nein, die sagen, ich habe ein Unternehmen und ich will weiterkommen.
Ja, und es ist bei den Unternehmern noch der Fall, es sind Gleichgesinnte, die sich untereinander verstehen können. Und ich meine damit Folgendes. Die verstehen, was es meint, die Verantwortung für ein Unternehmen zu haben. Die vielleicht sogar auch durchaus schon mal durchgegangen sind, dass sie sagen, scheiße, ich weiß nicht, wie ich die das Geld zahlen soll in 3 Monaten, die Löhne. Ich weiß nicht, wo ich es hinnehmen soll. Wir stehen so schlecht da. Und jeder normale Mitarbeiter, Abteilungsleiter, kann es dann sagen, ja, im schlimmsten Fall kündige ich halt, da habe ich keinen Job mehr, dann bin ich weg, ist jetzt schlecht, aber das kann der Unternehmer nicht. Der Unternehmer hat wirklich die Verantwortung.
Ja, noch schlimmer, wenn das der Unternehmer durchsickern lässt, dann sind die Guten ja direkt weg.
Exakt. Also das ist richtig heftig, solche Situationen. Und wenn man die nicht selber mal durchgemacht hat, fällt es, glaube ich, vielen Angestellten schwer, das auch wirklich nachzuvollziehen. Und der Austausch von solchen Unternehmern, die das sehr wohl nachvollziehen können, der ist extrem hilfreich, weil man sich wirklich auch dann verstanden fühlt, weil man weiß, der weiß, von was ich rede, wenn ich jetzt mich ein bisschen öffne und sage, ja, ich habe da Angst. Ja, ich habe da ein richtiges Problem. In dem Zusammenhang, ich habe vor 1,5 Jahren mal so eine Umfrage gestartet in meinem Newsletter. Und da kam total spannend raus, es gibt unterschiedliche Worte, die die Leute verwenden. Ein Unternehmer hat überhaupt kein Problem damit, ihn mit seinesgleichen zu sagen, ja, da habe ich ein Problem. Ja, mir geht es schlecht. Oder das Wort Problem zu verwenden. Einen Führungskraft, gerade im das Systemische in seinem Umfeld, hat keine Probleme. Das ist ja schlecht. Ich habe Herausforderungen.
Also,
und das konntest du auswählen an den Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ja, Herr Gerob, ich habe da und da die Herausforderung, das. Und der Unternehmer hat gesagt, ja, ich habe das Problem, ich kriege keine Mitarbeiter. Also allein die Wortwahl zeigt da schon an, ob man gleiche Erfahrungen hat, und das ist total spannend.
Ja, ja, das glaube ich sofort. Das ist witzig. Ja, klar. Das ist zum nächsten Punkt springen. Den hast du Wachstumsschmerzen beschrieben.
Ja, das ist auch wiederum, das ist eigentlich so diese zweite Wachstumshürde. Jetzt habe ich ein kleineres Unternehmen. Es ist auch gut und ich habe auch ein profitables Geschäftsmodell. Es funktioniert alles wie Schmitz Katze. Und jetzt waren wir bisher 5, 6 Mitarbeiter und jetzt bupp, bin ich hochgestiegen. Wir haben 15, wir haben 16, wir haben 18. Ich muss meine Organisation ändern. Boah, das ist schmerzhaft. Das ist nämlich genau der Punkt von dem, wo wir dann eine Mittelschicht einziehen müssen. Wenn wir eine Mittelschicht einziehen müssen, verändern sich wiederum die Rollen. Es verändern sich die Rollen der Mitarbeiter. Diese Mittelschicht hat eine bestimmte Rolle und der Unternehmer muss vor allem mitlernen, dass er jetzt ja Verantwortung an eine Leitungsfunktion abgegeben hat und er darf jetzt nicht durchregieren, was er bisher immer konnte. Er hatte ja bisher nur die Sache, ich habe hier meine Mitarbeiter, mit denen spreche ich direkt. Kann auch nach wie vor mit denen direkt sprechen. Er darf aber nicht Entscheidungen treffen, die er vorher getroffen hat. Dafür hat er jetzt in dem Verantwortungsbereich des Leiters diese Leitungsfunktion. Und das gibt's sehr viel Konfliktpotenzial, wenn man diesen Sprung macht. Und das ist ein Riesenproblem, weil auch da wiederum die Leute sagen, ja, ich muss halt einfach nur Mitarbeiter einstellen, Systeme schaffen, delegieren.
Ja, ja.
So einfach ist das nicht. Das sind ganz viele kleine Sachen, die auf einmal knirschen. Die Interaktion in der Kommunikation, das ist ein Riesenproblem. Das eigene Ego, und zwar auf allen Ebenen, auf der Ebene natürlich des Unternehmers, weil er muss ja abgeben, er muss jetzt darf er bestimmte Sachen nicht mehr machen, die er vorher hatte, weil er soll ja entlastet werden. Wenn er das nicht einhält, dann wird er nicht entlastet. Und der Teamleiter sagt, der Chef regiert ja immer durch, warum, was soll das? Und auch die Mitarbeiter, gerade die langjährigen Mitarbeiter. Stell dir vor, du hast so ein Startup. Du hast jetzt mit 3, 4, 5 Leuten angefangen. Ihr seid ein super Team. Hat richtig Spaß gemacht. Das Ding explodiert. Es wird viel größer. Jetzt hast du immer noch diesen einen Mitarbeiter, der richtig gut ist in dem, was er tut. Das ist ein super Programmierer, nehmen wir mal an.
Mit dem Personal Nummer 7, ja.
Der will aber gar nicht in die Teamführung. Der sagt, lass mich mit dem Scheiß, ich will weiter programmieren. Das ist das, was mir Spaß macht. Und jetzt muss der aber akzeptieren, dass der Inhaber, der Geschäftsführer, andere Rollen übernimmt. Und jetzt geht es nicht mehr diesen direkten Weg.
Jetzt kriegt er auf einmal einen Teamleiter vorgesetzt.
Jetzt kriegt er einen Teamleiter, vielleicht dann noch einen Abteilungsleiter. Man entfernt sich. Und da zerbrechen auch Freundschaften, wenn das Pech ist, weil die Rollen nicht mehr klar sind. Die Rollen verändern sich und die müssen akzeptiert werden, sonst funktioniert es nicht. Okay. Und dann kommt noch dazu, dass der sagt, früher war das viel schöner, weil es war alles klein, jetzt ist eine Bürokratie, jetzt muss ich dahin, das dauert alles länger. Oh. Und das ist das Gleiche, wie der Unternehmer reinwachsen muss, müssen auch bestimmte Mitarbeiter mitwachsen. Und wenn sie das nicht wollen, was durchaus berechtigt sein kann, dann müssen die eigentlich am besten sie selbst die Konsequenz sagen und sagen, nee, ich heuer beim nächsten Startup wieder an. Ich will, dass es so wird wie früher. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Das ist absolut berechtigt. Es ist nichts Schlechtes daran. Aber wenn die Organisation wächst, muss ich mitwachsen oder ich muss gehen.
Ja, Wachstumsschmerzen.
Das ist wirklich mit Wachstumsschmerzen, glaube ich, am besten zu beschreiben. Und
ich glaube, an der Stelle, kann man das alleine?
Also ich glaube, es gibt Leute, die es können, aber ich sehe es immer wieder, dass da wirklich Konflikte eskalieren. Und das ist schade, weil man das im Vornherein her, wenn man das richtig angehen würde, eigentlich vermeiden oder zumindest deutlich abschwächen kann. Wenn man sich's allein schon klar macht. Ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt sagt der Unternehmer, ja, Gerob, weiß ich alles, ist alles easy. Wir haben jetzt einen Teamleiter eingeführt, alles bestens. Und der Hugo an der Maschine unten, mit dem hat sich der Chef die ganze Zeit immer super verstanden. Aber der Chef hat verstanden, nee, jetzt muss der Hugo muss immer an den Schorsch rangehen, weil der ist jetzt der Leiter da in der Produktion. Natürlich, und das soll er auch, der Unternehmer geht jetzt morgens trotzdem noch zur Produktion runter. Und natürlich unterhält er sich kurz mit Hugo. Und wie ist gewesen jetzt, na, Wochenende, Fußballverein, ja, alles klar, also so ein bisschen schönes Gespräch führt er. Und dann sagt Hugo kurz, sag mal, Chef, du kennst dich doch super aus. Ich weiß hier jetzt nicht, ob ich an der Maschine da A oder B machen soll. Was ist deine Meinung? Und der Unternehmer sagt, ja, weißt du, da fragst du am besten den Schorsch. Ja, ja, aber du weißt doch. Ja, ja, also wenn ich es jetzt machen würde, ich würde wahrscheinlich A machen, aber frag den Schorsch. Was macht der Hugo jetzt? Hugo geht zum Schorsch und sagt, der Chef hat gesagt, ich soll A machen. Und schon sagt der Schorsch, sag mal, geht zum Unternehmer, sag mal, was machst du da? Ich denke, ich soll die Entscheidung treffen. Jetzt triffst du doch wieder. Also das sind Kommunikationsprobleme ohne Ende und die werden passieren. Und es ist wichtig, dass man sich dessen klar wird und sich darüber Gedanken macht. Denn das wird auf einen zukommen, wenn man das macht. Und da gebe ich dir recht, ist es natürlich günstig, wenn man von außen jemanden hat, der einen da ein bisschen unterstützen kann, solche Sachen auch selber schon durchgemacht hat und einem da helfen kann.
Auch den Aufbau von Systemen. Wir haben es im Leadership Stars Programm, sind eine ganze Handvoll Leute, die neue IT-Abteilung aufbauen. Jetzt hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ja, eine Möglichkeit ist, du probierst so lange rum, bis du alles das falsch gemacht hast, was wir anderen auch schon mal falsch gemacht haben. Ja. Oder du sprichst mit Leuten, die das schon mal gemacht haben und sagen,
das würde ich nicht machen.
Also das ist der Weg durch den Dschungel und die sagen alle, das nicht. Oder fang da an, weil das. Wenn wir mal anstrengend. Ja, stimmt. Hilft dir aber auch am meisten. Na gut. Ja. Bin ich, also deswegen glaube ich, Wachstumsschmerzen, spätestens wenn du an dem Punkt angelangt bist, Hilfe rein. Ja, geh irgendwen rein, geh irgendwo hin, dass du dich mit Leuten unterhalten kannst. Diese Herrenclubs aus den englischen Filmen so um der Jahrhundertwende, also nicht die letzte, sondern die vorletzte Jahrhundertwende. Ich glaube, das war genau das, wo sich die Jungs dann unterhalten haben und mal drüber in einer super entspannten Atmosphäre, vielleicht auch mit bewusstseinserweiternden Getränken, mit Eiswürfeln, haben drüber unterhalten können. Wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Wie philosophieren wir denn jetzt da so in der Gegend rum?
Ich glaube, das. Ja, und wo du dich auch einfach öffnen kannst. Das ist, glaube ich, für viele auch der Punkt. So ein offenes Gespräch, wo man auch einfach mal sagen kann, ja, ich weiß da keine Lösung. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? Ich kann nicht mit meinem Partner, Partnerin drüber sprechen, mit den Mitarbeitern schon gar nicht. Und mit da dem Austausch bei der IHK, da trommelt sich jeder nur auf die Brust und sagt, wie toll er ist, da möchte ich mich auch nicht öffnen. Das macht auch keinen Sinn für mich.
Ja.
Gut, und als letzten Punkt, den ich momentan so im Kopf habe, der ist, wie trifft man Entscheidungen? Also wenn ich aus dem Hamsterrad rauskommen will, viele, gerade wenn sie dann wachsen wollen oder wenn sie sagen, ja, wir müssen ja digitalisieren, also digitalisieren wir jetzt. Ich habe für mich da so ein kleines Modell aufgebaut, wie man Entscheidungen trifft, wie man was macht, ob man etwas macht auch. Also die unterste Stufe ist, tun wir es oder tun wir es nicht als Unternehmen. Allein diese Entscheidung schon, sich dafür zu entscheiden, viele Sachen nicht zu machen, das bedeutet ja Fokus. Das ist ganz wichtig, auf der untersten Stufe da schon mal die richtigen Wege zu sich für die richtigen Wege zu entscheiden. Und häufig ist es gut, nein, machen wir nicht. Das ist auch nachher, was Positionierung ausmacht. Wenn ich aber dann entscheide, nee, wir müssen das machen, dann der erste Punkt ist, okay, kann ich es automatisieren? Bevor ich sage, das gebe ich einem Mitarbeiter oder das source ich aus, kann ich es automatisieren? Das ist immer die bessere Lösung erstmal. Wenn es nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, dann zu sagen, okay, bevor ich es intern mache, vergebe ich es eher extern. Es wird, glaube ich, klarer, wenn ich das mal am Beispiel mache. Wenn ich sage, ich brauche einen Telefondienst, der 24 Stunden dran ist, kann ich das automatisieren? Ja, ich kann einen Anrufbeantworter dran schalten. Für manche ist das auch okay. Für andere sagen, das ist mir nicht kundenfreundlich genug. Ich möchte, dass da eine menschliche Stimme dran geht. Bevor ich als kleines Unternehmen mir da 24 Stunden Leute einstelle, die nur Telefondienst machen, würde ich es aber eher extern vergeben. Und diese erste Hürde, dass jemand wirklich extern dran ist, sollen die das machen? Also ist es wichtig, bei diesen Entscheidungen diese Schritte durchzugehen. Ich sage jetzt nicht, dass das die richtige Entscheidung ist. Ich sage nur, den Schritt so zu gehen und nicht schon von unten, ja, wir müssen es machen, also das delegiere ich an den Mitarbeiter oder noch schlimmer beim Unternehmer, ja, kümmere ich mich drum.
Nee, falsch. Genau, ich renne ja sowieso den ganzen Tag mit meinem Telefon rum, deswegen mache ich die Kundenhotline.
Ja, genau.
Mann, ey. Ich
bitte nicht.
Lass uns doch mal reden.
Und vielleicht ein Beispiel aus meinem Bereich. Ich habe einen Mitarbeiter seit anderthalb Jahren, der sich nur um YouTube kümmert. Der macht das super, der Alex. Das ist richtig klasse. Wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, wer mir das gesagt hatte, als sie gehört haben, dass ich einen Mitarbeiter eingestellt habe dafür, haben die gesagt, ja, super, Bernd. Dann kam irgendeine Arbeit, zum Beispiel diese Business Leader Cards, die ich auch verkaufe, die müssen ja verschickt werden. Ah, dann kann der das ja machen. Da sage ich, nee, das mache nicht ich und das macht ganz bestimmt auch nicht der Alex. Warum? Das sind Sachen, da gibt es Firmen, die sich richtig gut damit auskennen. Ja. Also lasse ich die das machen. Also delegiere ich auf der dritten Stufe, soll ich es extern vergeben? Ja, zum Teufel, das ist kein Kerngeschäft von mir. Das ist auch billiger langfristig. Also solche Stufen durchzugehen als Unternehmer ist ganz wichtig. Und da sehe ich auch ganz, ganz viele Fehler, die Unternehmen machen, die etwas aufblähen, weil sie Mitarbeiter einsetzen für Sachen, wo ich sage, das können andere draußen viel, viel besser oder das kannst automatisieren. Hol dir doch nicht diesen Overhead rein.
Ja, und defokussiere die Mitarbeiter nicht.
Exakt, genau. Das ist fatal meiner Ansicht nach. Ja. Also das sind so die Punkte, die man angehen sollte, wenn man das Gefühl hat, als Unternehmer in diesem Hamsterrad ranzugehen. Das erste ist wirklich, sich mit der Selbstführung zu beschäftigen. Und das zweite, die Unternehmens- und Mitarbeiterführung. Und vielleicht noch eine ganz wichtige Sache so zum Schluss, die mir immer auffällt. Viele sagen, ja, Gero, alles gut und schön, aber ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ja, genau. Mhm. Also womit fange ich an? Mhm. Mit der Selbstführung.
Exakt.
Ich fange auch nicht an, alles Mögliche zu ändern. Und sie brauchen einen halben Tag, jeden Tag, wo sie sich nur um Unternehmeraufgaben, Unsinn, das kriegt er gar nicht hin. Aber ich kann mit kleinen Sachen anfangen. Und dann mit der Zeit wird das größer. Und ich fange mit der Selbstführung an.
Cool. So, wer jetzt Unternehmerin und Unternehmer ist und sagt, da fehlt noch was, immer her damit, auf LinkedIn unter den Post, dann können wir das mal ausdiskutieren. Vor allen Dingen schreiben Sie uns mal rein, was der Punkt ist, wo Sie, also würden Sie sich selber beim Tun zugucken, den größten Abstand zwischen dem, was Bernd beschrieben hat, und dem, was Sie so beobachten können, rausfinden.
Das ja, wäre ich auch gespannt.
Und Bernd, ich glaube, wir haben jetzt so oft über Unternehmertum gesprochen. Wenn ich mir das so angucke, dann, ich hatte jetzt so zwischendrin so ein paar Mal Zweifel, macht das überhaupt Sinn, Unternehmer zu werden? Weil hör mal, ich bin die ganze Zeit im Kram, ich habe einen Rollenkonflikt nach dem anderen, ich darf mit Hugo nicht mehr sprechen, ich darf nicht mehr die schnellen Lösungen machen. Wir müssen in ein paar Wochen noch mal darüber sprechen. No Risk, No Fun können wir die Episode nennen. Was soll das eigentlich?
Ja, also finde ich eine gute Idee.
Ich will mal Licht auf die schönen Seiten des Unternehmertums haben. Und bitte, die haben nicht damit zu tun, dass du dir als erstes eine 150 Millionen Euro Yacht wie Steve Jobs baust, die komplett gerobotet wird, sondern nein, nein, nein. Was ist denn das wirklich, der wirkliche Vorteil von Unternehmertum? Da müssen wir drüber sprechen, glaube ich.
Sehr gerne. Da habe ich Spaß dran, ja.
Gut, Bernd, dann also raus aus dem Hamsterrad, ihr Lieben, schreibt uns, wo der größte Abstand ist, wo ihr sagt, oh, da würde ich gerne was anders machen. Bernd, danke dir, ciao.
Danke, tschüss.